Im Rahmen einer Predigtreihe haben wir in der Bibelstunde in Lichtensee die Geschichte des Volkes Israel dran. Und als ich mit dieser Predigt heute dran war, da hieß es in dieser Predigt davor, dass derjenige nicht ganz fertig wird mit dem zweiten Kapitel aus dem zweiten Mosebuch. Und so bekam ich diesen Abschnitt, der ein bisschen mittendrin anfängt, aber wie ihr hoffentlich dann merkt, auch für sich selber stehen kann. Ich hoffe, ihr werdet das sehen. Und zwar steht der Predigttext im 2. Mose 2, die Verse 21 bis 25. Wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne mit aufschlagen. 2. Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Da steht: Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gersom. Denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihre an. Wir wollen noch mal kurz beten. Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Der Deutschrapper Prinz Pi spricht in seinem Lied Kompass ohne Norden über ein Thema, was heutzutage leider viel zu sehr Realität geworden ist. Er beschreibt, wie das Leben vieler junger Menschen heute nach dem Abitur seinen Lauf nimmt, wie aus dem einen was wird und wie der andere scheitert, wie alle so mehr oder minder in eine unbekannte Zukunft stolpern und wie das Leben an einem so vorbeischlittert und die Jahre verstreichen. Er erzählt in diesem Lied, wie er an einen Punkt kommt, als sie sich zu einem Klassentreffen wiedersehen und erfahren, wie zum Beispiel das damalige Traumpaar auseinandergekommen ist, wie sich zwei andere selber umgebracht haben. Ja, und wenn man das Lied so hört, merkt man schnell, wie er die Sinnlosigkeit kritisiert, immer nur nach Geld und Macht zu streben und daran dabei zugrunde geht. So sehr, dass sich manche sogar das Leben nehmen. Durch die Blume hört man eine Kritik an einer Gesellschaft, die immer nur höchste Leistung toleriert und auch honoriert, also belohnt, und die als höchstes Ziel hat, eben viel Geld oder viel Macht zu besitzen. Oder mal anders ausgedrückt, Karriere zu machen. Und ich möchte euch gern einen Teil des Liedes zitieren. Es ist der Schlussteil des Liedes. Und ihr dürft euch nicht wundern, die Wortwahl ist vermutlich für die meisten von euch ein bisschen ungewohnt. Aber auch das ist leider heutzutage Realität geworden. Hier also die letzte Strophe, Prinz Pi. Da steht: Hab gestern einen wieder getroffen, mit ihm ein paar Biere gesoffen. Den ganzen Abend hat er durch meine Miene gesprochen in den Spiegel hinter mir. Er ist jetzt sehr erfolgreich, redet von teuren Uhren, hohen Steuern und dem Goldpreis, wie er stetig steigt und über viele Frauen, die ihn alle wollen und er selber will immer. Über den Aufsichtsrat, sein neues teures Auto. Nach dem 4. Bier wird er für mich lautlos und ich schrei: Was hast du schon erreicht? Du bist nur der größte Hai in deinem kleinen Teich. Doch es kommt stets ein größerer, besserer, stärkerer, cleverer Hai. Sei ein Mensch und kein Haimensch. Zwischen den Beinen von den Sekretärinnen findest du keinen Lebenssinn, verlierst nur deinen Ehering. In deinem Lebenslauf, völlig ohne Lücken, hört dein Leben auf. Zähl da drauf. Ich denke, Prinz Pi erkennt hier schon ganz gut, dass der Lebenssinn nicht aus Geld und Macht besteht. Doch leider bleibt er uns auch schuldig, was denn dann der Lebenssinn ist, der eigentliche Lebenssinn. In unserer Geschichte heute haben wir mit Mose einen Mann, der vermutlich auch einer der größten Haie in einem großen Teich war und der vermutlich die besten Chancen hatte, groß Karriere zu machen. Aber der aber genau das auch erkannt hatte, dass das nicht der Sinn des Lebens oder seines Lebens sein konnte. Er hatte als kleines Kind von seinen Eltern erfahren dürfen, wie er wunderbar errettet wurde. Er durfte dann im Pharaonenhaus die beste Bildung genießen und war eigentlich vollkommen privilegiert gegenüber seinen Leidensgenossen im Volk Israel. Aber Mose hatte auch erkannt, wie das eben nicht alles gewesen sein konnte. Seine Eltern hatten ihm das vermutlich eingeschärft in der Zeit, als er bei ihnen entwöhnt wurde. Das waren gewöhnlich die ersten 3 Jahre. Und so war es dem Mose immer im Hinterkopf geblieben, dass er zwar rein rechtlich gesehen ein Adoptivsohn der Tochter des Pharaos war, aber dass er eigentlich zum Volk Israel gehörte. Und so waren 40 Jahre vergangen. Mose war jetzt in dem Alter, in dem man sich auch das Ich aus dem Lied von Prinz Pi vorstellt. Und er geht raus und sieht, in welch einer Ungerechtigkeit seine Volksgenossen leben und arbeiten und auch sein müssen. Er ist an einem Punkt, wo er eigentlich alles hat, was man menschlich gesehen erreichen kann. Er konnte als Sohn der Tochter des Pharao überall Karriere machen. Und doch weiß er, dass das nicht der Sinn seines Lebens sein kann. Denn er ist bei seinen Wurzeln geblieben und leidet mit seinen Volksgenossen mit. Und so kommt es, dass er einen Ägypter erschlägt, in dem gut gemeinten Glauben, seinen Volksgenossen dadurch zu helfen. Doch wir wissen, dass dieser Plan gründlich nach hinten losging, sodass sogar der Pharao ihm nach dem Leben trachtete. Der Pharao, der sein Aufwachsen, seine Bildung bezahlt hatte und der wahrscheinlich häufig mit Mose zum Tisch gegessen hatte und der ihn auch kannte. Und auch seine Adoptivmutter, also die Pharaonentochter, stand scheinbar nicht mehr hinter ihm, sodass er in das Land der Midianiter fliehen musste. Dort half er den Töchtern des Reguel oder auch Jethro, dieses Mal ohne jemanden umzubringen, und bekam von Reguel das Angebot, bei ihm zu wohnen. Und hier beginnt dann unser Abschnitt, über den wir nachdenken wollen. Als ich diesen ganzen Text gelesen habe und überlegte, wo ich denn meine Überlegung anfange, also ab welchem Vers ich denn diesen Schluss des Abschnitts beginne, da stach mir dieser Vers ins Auge und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Das war im Vers 21. Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Meine ersten Gedanken dazu waren, hatte der Mann nichts Besseres zu tun? Was war nun geworden aus dem, ich will dem Volk Israel helfen? Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach stillzuhalten, einfach nichts zu sagen oder auch nichts zu machen in Ägypten? Dann hätte man vielleicht auf höherer Ebene Gerechtigkeit schaffen können, als der ägyptische Wächter so ungerecht zu seinen Volksgenossen war. Ja, wie sehr kennen wir das Gefühl, wenn wir an einen Punkt kommen, an dem wir merken, dass wir großen Mist gebaut haben. Wo wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben, hätten wir doch bloß den Schnabel gehalten. Ich denke, wir können uns vorstellen, wie der Mose sich gefühlt haben muss. Er hatte auf ganzer Linie versagt und er konnte es nicht rückgängig machen. Und so stand er jetzt hier in der Wüste und war vermutlich zutiefst unglücklich. Hatte er nichts Besseres zu tun? Ja, sicher. Wie gern wäre er jetzt bei dem Volk und würde sie befreien aus der Hand der Ägypter, aus der Hand der Tyrannen und Ungerechtigkeiten. Wenn es nach ihm ginge, würde er sofort umkehren und ihnen helfen. Aber was bleibt ihm denn angesichts der Lage übrig? Nun war er hier Und menschlich gesehen konnte er froh sein, dass er nicht einsam irgendwo jämmerlich verendete, sondern dass er jemanden fand, an dem er sich hängen kann. Quasi frei nach dem Motto Hauptsache gesund. Ja, menschlich gesehen war die Lage hoffnungslos. Und der Fall, dass er bei jemandem untergekommen war, war nur deswegen gut, weil er so besser überleben konnte. Aber eigentlich wäre ihm Ägypten lieber gewesen. Ich hoffe, ihr versteht, was dem Mose in der Situation vermutlich durch den Kopf gegangen war, beziehungsweise wie ihm zumute war. Und doch können wir froh sein, dass wir auch diese Geschichte nicht menschlich sehen müssen. Denn Gott hatte seine Hände ganz deutlich mit im Spiel. Er hatte es doch so weit kommen lassen. Hatte er Mose bei seiner Geburt so wunderbar gerettet und seinen Eltern und seiner Schwester so wunderbar den Glauben geschenkt, dass sie den Kleinen in den Nil gaben? Und hatte Gott auch dem Mose den Glauben, den er in seiner Entwöhnungszeit über die Muttermilch eingeflößt bekommen hatte, groß werden lassen? Dass Mose sogar in seinen 40 Jahren am Hof unter dem Einfluss der ägyptischen Schule, also der Indoktrination dieser fremden Kultur und ihren mystischen Bräuchen und der Vielgötterei, dass er da nicht vergessen hatte, wo er eigentlich herkam. Gott hatte ihm das geschenkt, dass ein Mose die israelitischen Sklaven sah, eigentlich den Abschaum der Gesellschaft und darin seine große Familie sah und nicht einfach nur irgendwelche lebenden Werkzeuge. Und jetzt, nachdem Mose trotzdem gescheitert ist und fliehen musste, dürfen wir voll Erstaunen feststellen, dass auch hier Gott im Spiel war. Gott schmiss den Mose nicht einfach weg wie einen kaputten Lappen, weil er versagt hatte. Nein, er öffnet ihm eine Tür. Reguel oder auch Jethro genannt und seine Sippe ist Gottes geöffnete Tür für seinen Versager. Gott lässt Mose nicht los. Wir erfahren ja dann direkt im Kapitel 3, dass Mose trotzdem der Retter für die Israeliten sein wird. Gott hält also fest an seinem Plan, ob wir wollen oder nicht. Und das erfahren wir auch später noch bei Mose. Jetzt geht Mose aber, wenn auch bestimmt etwas widerwillig und innerlich murrend, erst einmal durch diese geöffnete Gottestür an die Stätte, wo Gott ihn als Werkzeug zurechtschmiedet. Und da möchte ich gern nochmal den Vers 21 und Vers 22 lesen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gersom. Denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Schauen wir uns jetzt den Mose mal an. Rein menschlich. So sehen wir einen Mann mittleren Alters, 40 Jahre alt, ne? Der gerade seine Sturm- und Drangzeit ein bisschen hinter sich lässt und jetzt eine Familie gründet und damit macht er eigentlich das, was viele Weltmenschen heutzutage als das Ziel ansehen. Man gründet eine Familie oder wie ich auch vor kurzem die Bezeichnung gehört habe, man vermehrt sich, baut ein Haus und lebt glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Wenn man den Mose jetzt fragen würde, ob er nicht zufrieden ist mit der Lage, würde er sicher antworten, wie kann ich zufrieden sein? Wie kann ich zufrieden sein? Ich habe hier Familie und lebe in Ruhe unter den Hirten und meine Volksgenossen leiden weiter in Ägypten. Und ich denke, viele würden ihm antworten, du hast doch dein Möglichstes getan. Jetzt setz dich zur Ruhe, du wirst auch nicht jünger. Man kann nicht jeden retten. Sei zufrieden mit deiner Lage und führ ein ruhiges Leben. Rein menschlich gesehen war das ja auch nicht so weit hergeholt. Mose fand sich auch nach heutigen Maßstäben quasi in dem Schlussakt seines Lebens. Familie gründen, Haus bauen und warten, bis man alt wird. Jedoch merken wir, wie Mose sich einfach nicht mit seiner Lage abfinden kann. Er lässt sich zwar nieder, verspürt aber eine heilige Unruhe über seine Situation. Er hat jetzt zwar zu Hause und Familie, jedoch sind ihm sein liebes Volk Israel nicht egal. Und so nennt er seinen Sohn Gersom. Nun, bei all den Jeroms und Jacquelines dieser Welt hatten die Namen damals wenigstens noch eine Bedeutung. Und Mose erklärt sie uns gleich noch mit dazu. Gersom heißt, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Im Namen Gersom liegt wohl alle Bitterkeit, Ärgerlichkeit und Sinnlosigkeit angesprochen, die sich für Mose und für Menschenaugen auf diesem Schlussakt seines Lebensweges birgt. Dabei hatte er doch eigentlich nur helfen wollen, oder? Er hatte doch nur zeigen wollen, dass er auf der Seite seiner Leute steht und dass er das nicht gutheißt, was für Befehle aus dem Pharaonenhaus kommen, auch wenn er selbst ein Teil davon war. In Apostelgeschichte 7, Vers 25, die Stelle will ich lesen, da wird über Mose geschrieben, Mose meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Er dachte, sie verstehen es. Und vielleicht hat er sich das Ganze auch so überlegt, dass eine Revolution gestartet wird, wenn er ihnen schon im ganz Kleinen hilft. Doch es war viel zu kurz gedacht. Überhaupt, was war denn das eigentliche Problem an der Geschichte damals in Ägypten? Das Problem war, dass Mose letztendlich auf sich gebaut hat. Er fragte nicht nach Gott und seinem Willen, sondern er dachte, Gott wird ihm schon beistehen bei seinem Vorhaben. Jetzt könnte man natürlich fragen, lag denn nicht gerade darin, gerade in dieser Sache, ein wunderbares Vertrauen auf Gottes Hand, die ihm helfen sollte? Wir wollen ja nicht abstreiten, dass der innerste Grund von Mose aufrichtig war. Er wollte ja dem Volk Gottes wirklich helfen und meinte, Gott gebe jetzt Heil durch ihn. Ja, soweit er es damals verstand, lebte er im Gottvertrauen. Aber dieses Gottvertrauen war mit eigenem Tatendrang und Ungeduld vermengt. Und deswegen musste dieses Gottvertrauen zuschanden gemacht werden. Alfred Christlieb schreibt dazu, wahres Gottvertrauen kann nur da sein, wo man das Wort und den Willen Gottes unter seinen Füßen hat. Das hatte Mose später, als er vor Pharao trat. Aber hier, wo er auf Gottes Hilfe hoffend eigene Wege einschlug, da musste er zu Schanden werden. Lasst uns doch recht prüfen, ob unser Gottvertrauen reiner Art ist. Man kann sich merkwürdig täuschen, wenn man sein eigenes Herz und die Macht des Feindes nicht kennt. Dem Teufel bereitet es das größte Vergnügen, wenn er einen Frommen dahin bringen kann, dass er in eigener Kraft seinem Gott voranläuft und dabei meint, er habe ein besonders starkes Gottvertrauen. Er hat sich ja sogar an Jesus herangemacht. Er hat ihn zu einem frevelhaften Spiel mit dem Vertrauen herausgefordert, indem er ihm anriet, von der Zinne des Tempels zu springen und sich von den Engeln Gottes bewahren zu lassen. Und dabei hat er sogar Psalm 90 zitiert. Der Sohn Gottes hat ihn durchschaut und abgewiesen. Er wollte nur auf Gott gewiesenen Wegen seinen Vater durch Vertrauen und Gehorsam ehren. Wir wollen diese Art unseres Herrn erbitten. Er mache aus uns kleine, demütige, abhängige Leute, die wie der geläuterte Mose später keinen Schritt gehen wollen, wenn das Angesicht Gottes nicht mitgeht. Soweit Alfred Christlieb. Mose war noch nicht an diesem Punkt. Er vertraute noch auf sich und wusste noch nicht recht, was er verkehrt gemacht hatte. Jedoch hatte Gott noch Großes mit ihm vor. Und so zog er ihn weg aus Ägypten. Gott zog ihn weg aus der Großstadt und setzte ihn in seine Dorfschule, wo er in der größten Abgeschiedenheit Gottes Sprache kennen und verstehen lernte. Hatte er damals in den ersten 3 Jahren seines Lebens den Glauben seiner Väter kennenlernen dürfen und dann 40 Jahre am Pharaonenhof die Bildung und Weisheit eines Regenten erwerben können, So muss er jetzt in der Verbannung und Abgeschiedenheit ein Ohr für Gottes Wort bekommen und sein Herz muss verlernen, auf eigene Kraft und Initiative zu trauen. Gott schmiedet sein Werkzeug sein ganzes Leben lang so zurecht, dass er es gebrauchen kann. Und im Fall von Mose sogar erst ab seinem 80. Lebensjahr. Dass Mose seinen ersten Sohn Gersom nannte, Fremdling im fremden Land, zeigt dabei deutlich, dass er nicht gleich erkannte, dass er in Gottes Schule ist. Und dass er auch darüber nicht stille werden konnte. Aber wir dürfen dann anhand des zweiten Sohnes merken, dass Mose es später dann lernte. Nicht von sich aus, sondern weil Gott die Abgeschiedenheit gebrauchte und ihn so zubereitete, dass er sein Wort verstehen konnte. Der zweite Sohn hieß dann Eliezer. Das bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Mose wird hier an der Stelle zu einem großartigen Abbild, wie Gottes Schule an einem Menschen wirkt. Wir sehen, dass es bei Mose 40 Jahre in der Wüste nochmal dauerte. Das ist eine richtig lange Zeit. Und wir tun heute gut daran, wenn wir das, was Mose lernte in dieser langen Zeit, am besten heute schon so bald wie möglich verinnerlichen. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir ohne Gott nichts tun können. Mose war, als er später vor dem Pharao stand, 80 Jahre alt. Er war menschlich gesehen fast tot. Oder zumindest nicht mehr in dem passenden Alter, wo ein Mensch noch so große Dinge reißen kann. Aber genau das ist eben der Punkt. Gott bringt Mose körperlich und geistig an einen Punkt, wo er alles abgeben muss. Wo er, also Mose, gar nichts mehr kann und nur noch kleinlaut und demütig rufen kann, Herr, was willst du, dass ich tue? Gottes Schule ist manchmal echt hart. Und das sieht man schon bei Josef und seinen Brüdern. Aber sie führt uns, also diese Schule führt uns zum rechten Glauben, an den, der einzig und allein Glauben schenken kann. In einem Lied heißt es, wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und weh. Wenn ich auf Jesum achte, so steige ich in die Höhe. Das ist das, was wir hier an dem Mose lernen und sehen dürfen. Mose ist daran beinahe zerbrochen. Denn der erste Teil unserer Verse endet mit Gersom, dem Fremdling im fremden Land. Und zu diesem ersten Teil, also zu diesen zwei Versen, die ich gelesen habe, schreibt Helmut Frey. Den ersten Schritten dieses Richters, also damit mit diesen Schritten meint er den Totschlag des Ägypters, haftet die explosive Eigenmächtigkeit des seine Bestimmung fühlenden, aber in eigener Vollmacht einhertretenden Eifers an. Wie dem Kraftmenschen Jakob nach 20-jährigem Knechtsdienst im Ringkampf mit Gott die Stütze seiner eigenen Kraft weggeschlagen wurde, so wird Mose, der Eiferer fürs Recht, zweimal zum Tode verurteilt, nämlich in den Wassern des Nils und dann später in der Verbannung in Midian, und dort zum Richter- und Retteramt berufen. Zunächst aber ist von der Auferweckung des Mose aus der Versenkung der Acht noch nichts zu sehen. Der Abschnitt, also hier gemeint Vers 22, was ich vorhin gelesen habe, der Abschnitt schließt mit dem Blick in den Todesschlaf der Verbannung, die kein Ende absehen lässt, um im nächsten Abschnitt, also dann ab Vers 23, wieder einzusetzen mit nach diesen langen Tagen. Fremdling dort im fremden Lande bleibt der Schlussakkord. Hier wollen wir vorerst stehen bleiben. Es ist eine trostlose und schwere Zeit für Mose und man findet keinen Blick auf Besserung. Und das ist oftmals auch unsere Perspektive. Gott mutet uns teilweise sehr schwere Zeiten der Bedrückung zu und steckt uns damit in seine Schule. Das kann manchmal echt lange dauern und bei Mose dauerte es jetzt auch sehr lange. Und so wollen wir jetzt den Mose in seiner unglücklichen Situation alleine lassen und springen mit unserem nächsten Vers knapp 40 Jahre in die Zukunft und wechseln die Perspektive von Mose auf die Israeliten in Ägypten. Wir lesen Vers 23. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Als ich so viel über den Mose und seiner Zeit in Gottes Schule nachgedacht habe und dann diesen Vers gelesen habe, da ging es schon durch und durch. Mir ist nämlich aufgegangen, dass ja nicht nur der Mose in einer unglücklichen Situation war. Häufig denkt man ja irgendwie nur über den Mose nach und wie er in der Wüste aushalten musste. Aber da war ja noch das Volk Israel. Es war ja nicht besser um sie bestellt, wie als Mose noch in Ägypten war. Was bedeutete denn Moses Aktion und seine Flucht in die Wüste nach Midian für die Israeliten? Es bedeutete 40 Jahre weiterarbeiten, unter schweren Bedrückern und unter großer Anstrengung. Und ich denke, wir können uns das nicht vorstellen, in welch einer Bedrängnis das Volk Israel durch diese Sklavenarbeit in dieser langen, langen Zeit war. Und ich habe mich gefragt, war das nicht unfair? War das nicht rücksichtslos von Gott, dass er Mose 40 Jahre in die Wüste schickte, ihm dort Frau, Arbeit, Kinder und Ruhe in der Abgeschiedenheit schenkte und dabei sein Volk Israel den Ägyptern und den damit verbundenen Schmerzen überließ? War das nicht unfair? Ich stelle die Frage bewusst rhetorisch. Natürlich war das nicht unfair, war das nicht rücksichtslos. Nochmal ganz kurz zu Mose. Bei ihm sehen wir, wie Gottes Seelsorge sich um den Einzelnen kümmert, um Mose. Da gibt es keine Gruppen- oder Massenbehandlung, wo die Nöte und Sorgen des Einzelnen hinten runterfallen. Gott kümmert sich um jeden persönlich. Und da ist der große Unterschied zu uns Menschen. Wenn wir uns auf jemanden oder auf eine einzige Sache konzentrieren, dann können wir uns nicht um alles andere gleichzeitig auch noch kümmern. Wenn wir uns aufs Autofahren konzentrieren, dann können wir nicht nebenbei die Zeitung lesen. Ist klar. Gott sei Lob und Dank ist das aber bei Gott anders. Er kümmert sich um den Einzelnen bis ins Kleinste, sodass wir viel zu oft selber nicht verstehen, was er jetzt vorhat. Und trotzdem behält er die Masse, die große Masse, alle anderen im Blick. Und er behält sie nicht nur im Blick, sondern auch unter Kontrolle. Und so war das auch mit dem Volk Israel. Wir dürfen dann ein paar Verse weiter in Kapitel 3, Vers 7 folgendes lesen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Wisst ihr, hier steht nicht: Ich habe jetzt nach 40 Jahren auch mal bemerkt, dass es für sie nicht allzu schön dort ist. Nein, hier kommt wieder der Gott zum Vorschein, der in Sacharja 2, Vers 12 sagt: Wer euch, mein Volk, antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und wie haben sich die Ägypter an dem Volk Israel Tag für Tag vergriffen? Und indem sie ihnen einen Schmerz nach dem anderen zufügten, fügten sie Gott einen Schmerz nach dem anderen zu. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Gott sah das Ganze nicht mehr oder weniger desinteressiert von Weitem an. Er litt eben genau mit ihnen und erkannte ihre Schmerzen genau. Und trotzdem könnte man fragen, warum er dem Volk Israel nicht wenigstens ein bisschen Recht verschaffen hat, während Mose in der Wüste zum Retter heranreift. Warum hat er sein Volk so lange schmoren und warten lassen? Und wie sollten die Israeliten das alles aushalten? Das Geheimnis dahinter und damit auch der Schlüssel zur Antwort auf diese Frage finden wir im Neuen Testament in 1. Korinther 10, Vers 13. Und wenn ihr eine Bibel habt und wenn ihr einen Stift habt, schreibt euch die Stelle an diese Geschichte dran. 1. Korinther 10, Vers 13, da steht nämlich: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das Volk Israel hatte nicht die Kraft zum Aushalten. Nein, auch sie waren abhängig von Gott. Und wenn Gott es für richtig hält, einen Mose für ganze 40 Jahre in seine Schule zu nehmen, während sie weiter schuften und zittern und zagen müssen, dann gab Gott auch ihnen dafür die notwendige Kraft, diese Not auszuhalten und sie dahin zu führen, was in Vers 23 am Ende steht. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Wo ein Herrscher stirbt, das haben wir ja gelesen, der Pharao ist gestorben, und wenigstens ein klein wenig Hoffnung auf Besserung in Sicht ist, da betrübt die Last umso mehr, wenn der neue Herrscher nicht besser wird, sondern es genauso arg mit ihnen treibt. Und dieser letzte Teil von dem Vers zeigt nun, was das bewirkte in dem Volk der Israeliten. Sie schrien zu Gott. Und dieses Geschrei ballt sich zu einer Wolke mit Richtung zum Himmel. Und das sagt nichts anderes, als dass das Volk härter denn je ins Gebet getrieben wurde. War Gott rücksichtslos? Hatte er seine Leute vergessen? Niemals. Auch sein Volk wurde in seine Schule genommen. Auch bei den Israeliten musste das noch so kleine Fünkchen Hoffnung auf eigene Kraft und eigene Macht zu Schanden werden. Und so bereitete er beide, sowohl den Mose als auch das Volk Israel, 40 Jahre lang auf diese große Errettung vor. Und so dürfen wir auch das noch erkennen in den letzten beiden Versen. Hier sehen wir nämlich kein zweifaches und auch kein dreifaches, sondern gleich ein vierfaches Erbarmen Gottes. Und wenn man das so liest, scheint es sich so zu steigern wie Treppenstufen. Vers 24 und 25. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Er kennt nicht nur ihre Schmerzen, sondern er nimmt sich ihrer ganz an und schenkt Trost, Kraft und Hoffnung. Und so wollen wir jetzt zum Schluss festhalten, dass auch ein Leben als Christ voller Leid geprägt sein kann. Dass auch wir straucheln werden und viele von uns haben es mit Sicherheit schon mehrmals durch, wie ihnen der Boden unter den Füßen wegzureißen drohte. Aber Gott ist treu und nimmt sich unsere an. Helmut Frey schreibt zu diesen Versen Folgendes. Diese im Himmel gefallene Entscheidung, die Gottes Heimsuchung, also seine Rettung, einleitet, ist zugleich Realisierung und Fortsetzung dessen, was vor dieser Zeit in Gott seinen Ursprung hat. Sie ist die Erfüllung der vor Jahrhunderten den Vätern gegebenen Zusagen und der mit ihnen begonnenen Heilsgeschichte. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Es ist die Bestätigung der Beständigkeit und Unbeirrbarkeit seiner Gedanken und Wege und zugleich persönliche Zuwendung. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Es ist die Wiederanknüpfung der zerrissenen Gemeinschaft, ein sich Verschenken. Und Gott nahm sich ihrer an. Die Anfänge der Heimsuchung bieten dem menschlichen Auge keinen Grund zur Freude und zur Hoffnung, sondern sind Leid und Herzensangst. Aber hinter diesem Leid und mitten in dieser Herzensangst vollzieht sich das Wichtigste, das Gedenken Gottes über seiner gefallenen Gemeinde. Aber mit Leiden und Herzensangst fängt die Rettung an. Ich habe es eben angesprochen, dass es uns heutzutage auch häufig so geht. Wir kommen in Situationen, wo uns alles wegzureißen droht. Und da darf uns diese Geschichte zum Trost werden, zum großen Trost werden. Gott hat das alles im Blick. Ja, vielmehr noch. Er hat alles in der Hand. Er hat die Kontrolle. So wie Petrus vom Fischer zum Menschenfischer wurde, so machte Gott den Hirten Mose zum Menschenhirten. Der lernte, Verantwortung zu übernehmen und dabei immer zu fragen, Herr, was willst du? Und so wie Gott das Volk Israels auch durch das viele Leid immer mehr ins Gebet trieb, So arbeitet er auch heute an uns, indem er uns in seine Schule stellt. Vielleicht ist einer heute hier unter uns, dem es gerade so geht, dass er Not und Angst erleiden muss und dass er einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Dem darf ich zum Trost sagen, eben weil unsere Geschichte das so deutlich zeigt: Gott trägt dich durch. Und wenn jemand verbittert ist, wie Mose verbittert war, und sagt, davon merke ich aber irgendwie nichts, dem darf das Volk Israel zum großen Vorbild werden. Dem kann ich dann nur sagen, dann geh damit ins Gebet zu Jesus und das Kreuz. Und leg's ihm hin und sag ihm schonungslos deine Not und sag ihm, dass du nicht mehr kannst. Und dann lasst der 1. Korinther 10, Vers 13 zugesprochen sein. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Vielleicht sitzt aber auch einer unter uns heute hier und ist gerade eben aus so einer Situation, wie ich sie eben beschrieben habe, rausgekommen. Auch da ist das Volk Israel Vorbild. Auch dem kann ich sagen, geh ins Gebet. Geh unter das Kreuz und lobe und danke Gott, dass er dich durchgetragen hat und dich im Glauben so wunderbar gestärkt hat. In jedem Fall dürfen wir wissen, dass Gott alles gut macht und dass wir im Nachhinein voller Erstaunen feststellen müssen, dass er alles wohlgemacht hat, dass er uns im Leid durchträgt und dass er uns da auch herausholt. Wie das sogar in einem Extremfall aussehen kann, zeigt eine Geschichte, die Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer aus Essen, mal in seiner Predigt erzählte. Für die, die ihn nicht kennen, der lebte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, also so in der Drehe, und er sprach nach dem Krieg über diese Sache, über die Geschichte, die ich gleich vorlesen möchte. Er sprach davon, wie er eines Sonntags von einem Predigtdienst abends heimkam und sich eben auf dem Sofa gemütlich machen wollte. Es war mitten im Krieg. Er erzählt, ich hoffe, ich kann das vernünftig vorlesen, ich werde immer ein bisschen emotional, seht es mir nach. Er erzählt, da tönen die Sirenen Alarm und dann tönt Vollalarm. Und dann stellt sich heraus, sie waren so plötzlich gekommen, dass man gar nicht mehr recht hatte warnen können. Sonst rannten wir in einen sehr tiefen Bunker, wo es so ganz viele Stufen runterging unter die Erde. Da kamen wir nicht mehr hin. Wir konnten nur noch in unseren Keller laufen und der war zur Hälfte über der Erde. Jede leichte Bombe hätte ihn zerschmettert. Und dann saßen wir da drin. Die anderen Leute aus dem Haus kamen noch und dann ging's Licht aus, die Leitungen zerrissen und dann kam 50 Minuten das Grauen. Das kann ich Ihnen nicht schildern, wie schrecklich das ist, wenn diese riesigen Bomben herunterheulen. Das reißt an den Nerven und dann hört man die Ziegel prasseln und der ganze Raum wackelt und es liegt alles voll Staub. Und wir fühlen, wir leben noch. Dann kommt die nächste Bombe, 50 Minuten lang. Eine junge Frau aus dem Hause, die hat ihren Kopf in den Schoß meiner Frau gelegt und schluchzte nur hysterisch. Und da sag ich, Kinder, wir singen mal. Meine Kinder, ich hatte eine ganze Menge Kinder, die hatten die Gewohnheit, dass sie jede Woche ein Gesangbuchlied lernten, was sie sonntags mir aufsagten. Und so konnten wir alle Lieder auswendig. Und dann stimmte ich in der Finsternis an, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Wenn sich die Sonne verhüllt, es war stockdunkel, der Löwe um mich brüllt, er brüllte, nicht wahr? So weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Wir sangen, sollt von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Wir wussten, dass jeden Augenblick der Tod zuschlagen kann. Wir saßen im Rachen des Todes und sangen dem Tod in die Zähne hinein von dem Heiland, der das Leben ist. Wir sangen unsere ganze Angst hinaus. Man hätte schreien mögen, da sangen wir Jesuslieder. Und wir spürten geradezu, wie er mitten unter uns getreten ist. Und dann war es zu Ende. Ich renne hinauf. Türen eingestürzt, Möbel umgefallen. Ringsum brennt alles, die Feuer scheinen. Unser Häuschen steht wenigstens noch, wenn auch die Ziegel vom Dach gefallen sind. Ich renne aus dem Haus. Da lag ein Mensch, der hatte noch in das Haus rennen wollen. Da hatte ihn der Luftdruck geschnappt und hatte ihm das Gesicht weggerissen. Das lag daneben. Grinsendes Gesicht. Grauenvoll. Wissen Sie, man stand im Tode in einer Todeswelt, wie ich sie schrecklicher nicht schildern kann. Und inzwischen bringt meine Frau die Kinder ins Bett. Man schüttelt ein bisschen den Kalk, der heruntergefallen ist, von den Decken. Und dann gehe ich zu meiner Jüngsten, Renate. Die war ein ganz kleines Mädelchen. Ich weiß nicht, so 6 Jahre vielleicht. Und sag, gute Nacht, Renate, und schlaf gut. Und der Feuerschein flackert herein. Und da legt sie ihre Arme um meinen Hals und sagt, Papa, das war aber schön. Ein Moment stutzig. Das war doch eigentlich eine schreckliche Stunde. Und das Kind sagt, es war schön. In dem Augenblick denke ich, es ist wahr. Es war schön, an der Grenze des Daseins zu stehen. Die Welt wirklich zu sehen, wie sie ist, in ihrer ganzen Abgründigkeit und erfahren, das Leben ist erschienen und wir dürfen es anbeten und dürfen diesen Heiland hier unter uns haben, mitten in diesem Tumult. Papa, es war schön. Unser Ziel ist unsere Errettung aus dieser Welt. Und Gott bereitet uns vor in seiner Gnade und Barmherzigkeit und formt uns zu Menschen nach seinem Bild. Und da kann auch keine Bombennacht dazwischen funken. Wenn Jesus uns beisteht, dann dürfen wir wie Mose nach 40 Jahren kommen und das erleben, was in Kapitel 3, Vers 1 steht. Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes. Ja, auch wir dürfen erkennen und erfahren, dass Gott uns zu sich zieht, uns Glauben schenkt, uns trägt und im Glauben erhält und dass wir einmal bei ihm am Berg Gottes in seinem Himmelreich sein dürfen. Und so schwer dieser Weg auch manchmal sein wird, wir dürfen dann am Ende wie die kleine Renate auch unserem Heiland bekennen. Papa, das war aber schön. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du uns auch heute wieder diese Geschichte schenkst und uns zeigst, wie du niemals auch nur ein bisschen die Zügel aus deiner Hand gibst. Danke, dass du das Volk Israel so bewahrt hast und sie so ins Gebet geführt hast, ihnen den Glauben in der Not geschenkt hast. Hab aber auch Dank, dass du den Mose nach seinem bitteren Versagen nicht weggetan hast, sondern dass du ihn auf den rechten Weg zu dem rechten Glauben an dich gebracht hast. Und so siehst du unseren Unglauben und wie wir oft fallen. Du siehst einen jeden, in welcher Situation und auch Schule du ihn gerade hast. Und ich kann dich nur bitten, halt uns fest bei dir. Hilf, dass wir immer wieder unter dein Kreuz kommen und dass wir auf dich trauen. Das können wir nicht. Das kann nur dann passieren, wenn du das in uns bewirkst. Und darum wollen wir dich herzlich bitten. Und so lass uns dann, wenn es ans Ende geht, dankbar auf unser Leben blicken und bekennen, du hast ja alles wohlgemacht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.